Lieber Bruder Martin, es freut mich sehr, dass du zugesagt hast zum Let's Talk About Sex Kongress.
Sehr gerne, ja.
Du bist schon einige Jahre Priester, also auch ein junger Priester, und hast dich mit der Theologie des Leibes sehr auseinandergesetzt, wo es ja auch um die Sexualität geht. Und ja, da möchte ich gleich einsteigen ins Thema mit dir und von dir erfahren, wie kann denn die Theologie des Leibes helfen, ein gesundes und ein ganzheitliches Verständnis auf Sexualität zu entwickeln?
Genau. Also es gibt einen Studiengang in Heiligenkreuz, das ist in Österreich, im Wienerwald. Ich durfte dort studieren, also Theologie studieren, und dabei gab es auch einen Studiengang Theologie des Leibes, wo wir uns 2 Jahre damit intensiv beschäftigt haben, mit diesem Thema. Und es ist zu meinem Herzensthema geworden, die Theologie des Leibes. Und vielleicht eine kurze Erklärung, was Theologie des Leibes an sich bedeutet, woher es kommt. Was ist der Hintergrund von dieser Theologie des Leibes? Theologie ist ja die Lehre von Gott, Gottes Wort zum Leib. Also es gibt eine Theologie zu verschiedenen Themen und eben auch die Theologie des Leibes. Also was sagt Gott über den Leib oder zum Leib? Und diese Theologie des Leibes hat Johannes Paul II. Verfasst, geschrieben. Er ist 2005 gestorben als Papst, damals in Rom. Und vorher, bevor er zum Papst gewählt wurde, war er in Polen, also Karol Wojtyła hat er geheißen. Und da war er ganz viel mit Jugendlichen unterwegs, hat sich ganz viel mit jungen Familien beschäftigt, hat viel mit ihnen gesprochen, hat ausgetauscht, war Philosoph, er hat viel studiert, war ein sehr weiser, kluger Mann. Und aus dem heraus, was er da alles erfahren hat, gehört hat, gelernt hat, hat er ihm dann die Theologie des Leibes verfasst. Und er möchte uns darin erklären, was der Mensch eigentlich ist, wie der Mensch funktioniert, was sozusagen das Betriebssystem des Menschen ist und im Zuge dessen dann auch die wahre Bedeutung der Sexualität uns erklären. Genau so zur Herkunft, aber was ist Theologie des Leibes? Also sie möchte uns erklären, wie der Mensch funktioniert, was sein Betriebssystem ist und eben was die wahre Bedeutung der Sexualität ist. Und er sagt da immer wieder so: Ich will mit euch über die Liebe reden, die Liebe, für die ihr geschaffen seid und die Liebe, nach der sich jeder von euch sehnt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grundsatz, eben sozusagen das Betriebssystem des Menschen ist die Liebe, für die sind wir geschaffen und mit der Liebe funktioniert der Mensch auch. Und die Liebe ist auch das, wonach sich jeder von uns sehnt. Also keiner will aufzeigen und sagen, ich brauche keine Liebe. Und dann die Theologie des Leibes, was dann konkret nochmal, was auch Johannes Paul II. Ganz oft bringt, ist, dass er sagt, der Leib ist dazu da, um das Geistige, um das Göttliche, um das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und das kann nur der Leib und nur der Leib. Also der Leib ist dazu da, das Unsichtbare, das Göttliche sichtbar zu machen. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass wir ein bisschen verstehen, was die Theologie des Leibes meint. Und wenn wir von Liebe sprechen, dass das Betriebssystem von Menschen die Liebe ist, dann kommen wir automatisch auch auf Gott, weil wir von Gott geschaffen wurden, jeder Mensch. Und demnach funktioniert der Mensch auch nach der Liebe Gottes. Und Johannes Paul II. Schreibt ihm, dass die Liebe Gottes vor allem 4 Wesenseigenschaften hat. Und das ist zum einen frei, bedingungslos, treu und fruchtbar. Diese 4 Wesenseigenschaften hat die Liebe Gottes und nach der ist auch der Mensch geschaffen und für diese geschaffen und nach der soll er auch leben, wenn er eben funktionieren möchte, wenn er glücklich werden möchte, weil wir Abbild Gottes sind. und frei meint, dass die Liebe ist immer frei. Also es gibt keine Liebe, die unter Zwang steht. Ich kann zu niemandem sagen, du musst mich lieben, sondern ich kann nur darauf hoffen, dass der andere mich liebt. Also ich kann ihn lieben, das kann ich immer. Ich kann jeden lieben und ich hoffe, dass der andere meine Liebe erwidert. Aber ich kann niemanden zwingen. Dann ist es bedingungslose Liebe. Also Gott liebt uns Menschen bedingungslos, so wie wir sind. Und so dürfen auch wir den Nächsten, den Partner, den Ehepartner lieben, bedingungslos, so wie er ist. Nicht wie ich ihn haben möchte, sondern so wie er ist, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit seinen Ecken und Kanten. Und so hoffe ich, dass auch ich geliebt werde, bedingungslos. Gott liebt uns treu, hat uns die Liebe versprochen, hat sie uns durch Jesus Christus gezeigt und er hat, wenn wir auf Jesus schauen, das Evangelium hat nie jemanden verlassen. Also Jesus ist jedem treu geblieben. Er hat immer bis zum Ende geliebt. So dürfen auch wir, also die wahre Liebe in der Partnerschaft ist immer auch treu. Und dann ist die Liebe Gottes immer auch fruchtbar. Jede Liebe ist fruchtbar. Also Gott hat zum Beispiel eben, Gott war in sich glücklich in der Dreifaltigkeit, aber er hat dann die Schöpfung geschaffen, damit er darüber hinaus lieben kann, damit seine Liebe fruchtbar wird. Und so ist auch, wenn ein Paar nur für sich, in sich lebt und liebt, dann wird es sich irgendwann mal die so ersticken. Die Liebe will immer sich weiterschenken, will immer fruchtbar sein. In der Ehe zum einen durch Zeugen der Kinder, aber auch darüber hinaus, wenn man sich in der Kirche, in der Welt engagiert und einbringt und eben die eigene Liebe eben hinaus trägt in die Welt. Und jetzt kurz zum Betriebssystem des Menschen, was uns eben die Theologie des Leibes erklären möchte. Dass die Liebe ist an sich ein geistliches Prinzip, also niemand kann die Liebe angreifen. Liebe kann man auch nicht machen. Also. Und die Liebe sieht man nicht, man kann sie nicht anfassen. Liebe ist eine Sache des Herzens. Also da geschieht Liebe. Und das, was im Herzen da ist, das wird durch den Körper zum Ausdruck gebracht. Wie ich schon gesagt habe, wie Johannes Paul II. Es im Winde betont, der Leib und nur er kann das Unsichtbare sichtbar machen, das Geistige und das Göttliche. Also das, was im Herzen da ist, kann durch den Körper zum Ausdruck gebracht werden. Zum Beispiel, wenn wir im Herzen jemanden lieben, dann suchen wir den Blickkontakt. Wie wir schauen, dass wir einen Blick von ihm erhaschen, dass wir in seiner Nähe sind. Also dann sieht der andere, der sucht meinen Blick, der sucht meine Nähe, der liebt mich. Wenn ich zum Beispiel Hass in meinem Herzen habe gegen eine Person, dann werde ich den Augenkontakt meiden. Und wenn ich ihn auf der Straße kommen sehe, dann werde ich die Straßenseite wechseln, damit ich nicht in seine Nähe komme. Dann sieht der andere aufgrund meines Verhaltens, dass in meinem Herzen gegenüber ihm Hass ist. Wenn Liebe da ist, dann drückt sich eben das immer mehr aus. So, wenn die Liebe wächst sozusagen, dann kommt es mal zum ersten Gespräch, Nummern austauschen. Wenn die Liebe weiter wächst in meinem Herzen gegenüber dieser Person, dann kommt es irgendwann mal zum Händchen halten, irgendwann kommt es zum ersten Kuss, so steigt die Liebe immer mehr. Und diese Liebe, die in meinem Herzen da ist, gegenüber einer bestimmten Person, ist eben auf diesen vier Säulen aufgebaut, eben frei, bedingungslos, treu und fruchtbar. Auf diesen vier Säulen wächst meine Liebe. Und wenn die Liebe in meinem Herzen auf diesen vier Säulen auf ein bestimmtes Level kommt, wenn das bestimmtes Level erreicht hat, dann bin ich bereit, öffentlich und vor Gott zu sagen, ich liebe dich. Wir nennen das dann die Hochzeit, das Sakrament der Ehe, wo ich eben bereit bin, öffentlich und vor Gott zu sagen, ich liebe dich. Ich will dich lieben, achten und ehren, nehme dich an als meinen Mann und Frau, alle Tage meines Lebens, guten, bösen Tagen und so. Und wenn dieses Level erreicht ist, dann kann die Liebe in meinem Herzen, ist so groß, die Liebe in meinem Herzen, dass sie durch den Körper in der sexuellen Vereinigung zum Ausdruck gebracht werden kann. Das ist ganz wichtig. Ich brauche zuerst diese gewaltige Liebe in meinem Herzen gegenüber der Person und dann kann eben diese Liebe durch den Körper in der sexuellen Vereinigung zum Ausdruck gebracht werden. Sexualität ist immer eine Folge von, also Sexualität ist immer eine Folge von Liebe, ein Ausdruck der Liebe. Wenn wir das kurz betrachten und nochmal konkretisieren auf ein Beispiel, zum Beispiel ein One-Night-Stand, komme ich kurz zusammen. Durch den Körper wird zum Ausdruck gebracht, ich liebe dich, aber im Herzen ist nichts da. Deswegen ist zum Beispiel ein One-Night-Stand eine Perversion der Sexualität. Und wenn wir aber, wenn zuerst die Liebe da ist, dann kann sie in der sexuellen Vereinigung zum Ausdruck gebracht werden. Genau so, glaube ich, ist ein gesundes, ein ganzheitliches Bild, Verständnis von Liebe und Sexualität. Ganz wichtig.
Ja, und inwiefern kann die Theologie des Leibes eben da Frauen unterstützen, ihre Sexualität tiefer zu verstehen, jenseits jetzt von Rollenklischees?
Also was da seht, die Gesellschaft ist in letzter Zeit ein bisschen sensibilisiert worden, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, wo durch die Hashtag MeToo-Bewegung, wo viele Menschen, also viele Frauen schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwo gespürt haben, das ist nicht in einer nicht guten Ordnung. Also da wird auf Frauen einfach zugegriffen, also da werden Frauen zu einem Objekt der Begierde gemacht. So. Und das ist auch richtig, dass da dass sich der Frauen wehren oder so sagen, nee, das stimmt nicht, das passt nicht, so, das will er nicht. So. Und Jesus ist da auch ganz klar, also er sagt, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also Jesus geht da immer aufs Herz zurück und schaut, was ist im Herzen drinnen. So. Das ist in erster Linie oder oft gegenüber in erster Linie Sache der Männer, aber betrifft die Frauen genauso, beziehungsweise sind die Frauen oft Opfer davon. Und deswegen ist es gut, dass man sich das auch dessen bewusst wird, sozusagen, dass ein Ich kein Objekt der Begierde, kein Ding sein möchte, das ein Mann für seine Befriedigung benutzt. So. Da ist Jesus auch ganz klar und ganz, ganz scharf, dass wir da auf unsere Herzenshaltung schauen, dass in meinem Herzen wirklich wahre Liebe ist gegenüber dem anderen, gegenüber der Frau, gegenüber dem Mann. Und diese Begierde oder also die zum einen ist das durch die MeToo-Bewegung ein bisschen sensibilisiert worden und sexistische Übergriffe und so. Aber andererseits ist die Pornografie so groß wie noch nie. Also, wo ganz viele dazugreifen. Oder auch, dass auf den Werbungen sind noch immer die Frauen zu finden, eben um die Blicke zu fangen oder anzuziehen. Aber diese Begierde, das ist im Johannes Paul II. Auch ganz wichtig, diese Begierde, dieses Verdrehte, ist erst durch den Sündenfall gekommen. Also Adam und Eva waren, heißt es in der Genesis, im ersten Buch der Bibel, waren zusammen und sie waren in vollem Frieden, in voller Einheit, in voller Hingabe, in voller Wertschätzung des anderen. Und sie waren nackt, heißt es in der Genesis. Und dann kommt der Sündenfall, wo sie sich gegen Gott wenden, also wo sie aus der wahren Liebe herausfallen. Und dann erkannten sie, heißt es gleich, dann erkannten sie, dass sie nackt waren. Das heißt, durch den Sündenfall ist dieses Begehren, die Begierde gegenüber den anderen entstanden. und dieses den anderen niedermachen oder benutzen. Und das heißt, mit dem Sündenfall ist der Egoismus gekommen und dann haben die Menschen begonnen, den anderen zu benutzen. Und dadurch haben sie erkannt, dass sie nackt waren. Aber vorher haben sie nicht erkannt, dass sie nackt waren, weil ihnen niemand etwas weggenommen hat. Und das heißt eben auch dieses Benutzen des anderen ist nicht typisch menschlich. Das ist eine Sache des gefallenen Menschen, der aus der wahren Liebe herausgefallen ist. Der benutzt den anderen Menschen. Aber wie Gott den Menschen geschaffen hat, eben aus der Liebe und für die Liebe, ist es, dass der Mensch sich schenkt, dass er sich hingibt. Ein Mensch, von Gott her wäre es so gedacht, dass sich ein Mensch dem anderen hingibt, dass er sich schenkt, dass er sich zum Geschenk für den anderen macht. Und ein Geschenk empfängt man immer, das nimmt man nicht. Ein Geschenk empfängt man. Man hofft oder man erwartet, man hofft, dass man beschenkt wird. Aber ich kann nicht sagen, du musst mich beschenken. So. Und ich hoffe, dass ich ein Geschenk bekomme. Und ein Geschenk nehme ich mir nie, sondern ich empfange es. Wenn zum Beispiel die Taufgodi kommt mit einem Geschenk für das Patenkind und das Patenkind läuft dann hin zur Taufgodi und nimmt sich das Geschenk, dann werden die Eltern sagen, nein, das macht man nicht. Gibt das Geschenk wieder zurück und dann darf die Taufgodi das Geschenk überreichen. So. Und genauso ist es auch in der Sexualität, dass man ist ein Akt der Hingabe, das einen sich schenken. Also man empfängt das Geschenk und das Geschenk gibt sich mir, schenkt sich mir. Und so ist die Sexualität ein Ort der Hingabe. Also ich schenke mich dem anderen. Also wenn ich in die sexuelle Vereinigung reingehe, um mich selbst aufzubauen, dann ist die Haltung im Herzen nicht ganz sauber. Sondern die erste Intention für die Sexualität ist es, ich möchte mich den anderen schenken. Ich möchte, dass es dem anderen durch mich besser geht. Ich will ihm Gutes tun. Ich will mich ihm schenken. Mit meinem ganzen Leib, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Person möchte ich mich dem anderen schenken. Und natürlich wird man auch dadurch dann auch selbst beschenkt. Aber meine erste Intention ist es, dass ich als Geschenk hineingehe. Mich dem anderen möchte ich mich schenken. Und dieses Geschenksein für den anderen, das ist ein Grundverständnis für die Sexualität und mit dem kann ich, das ist, da kommen wir dann in die Tiefe der Sexualität hinein.
Ja, spannend, dieses theologische Sicht mal zu betrachten. Danke dafür. Und wie beeinflusst denn die Theologie des Leibes den Blick auf Sexualität, sei es in der Ehe oder als Single oder wenn man einen Wunsch hat auf eine Partnerschaft?
Ich glaube, dass die Theologie des Leibes da auch zu einem gesunden Verständnis führt. Also zum einen zeigt die Theologie des Leibes die Schönheit der Sexualität auf, also wo die Sexualität einen würdigen Ort hat, also im Sakrament der Ehe, in reiner Liebe, ist die Sexualität wirklich etwas Wunderbares und kann zu einem ist ein Feuerwerk der Liebe. So, aber was Gott uns da für ein wunderbares Geschenk gegeben hat in Sexualität. Und zum anderen wird es auch sichtlich in der Theologie des Leibes, dass die Sexualität kein lebensnotwendiger Trieb ist. Also Sigmund Freud hatte das ein bisschen so vermittelt und seitdem ist das sehr, sehr präsent, auch in unserer Gesellschaft, selbst heute noch, dass manche meinen, dass Sexualität ein lebensnotwendiger Trieb ist. Das heißt, Sigmund Freud hat gesagt, wer die Sexualität nicht auslebt, bekommt eine Psychose. Also wir bekommen einen psychischen Knacks. So. Aber das stimmt nicht. Zum Beispiel, Jesus hat die Sexualität nicht gelebt. Und
Jesus hat ja in Form des des Geschlechtsverkehrs nicht gelebt.
Genau, er hat die Sexualität nicht gelebt. Genau. Und er ist nicht krank gewesen, sondern er war der glücklichste Mensch hier, den es je gegeben hat. So. Und es gibt auch viele Heilige, viele Priester, Ordensmänner, Ordensfrauen, die das in den letzten schon so Jahrhunderte jetzt schon gelebt haben. Und die sind nicht krank geworden. So. Genau, das heißt, Sexualität ist wunderschön in der Ehe, im Sakrament der Ehe, in reiner Liebe, wenn es geschieht, wenn es gelebt wird. Aber es ist kein lebensnotwendiger Bedürfnis, die Sexualität auszuleben, dass eben, wenn ich zum Beispiel Single bin, wenn ich mich keine Partnerschaft sehne und aber nur nicht habe, dass ich dann alle möglichen Dinge in Anspruch nehme, um die Sexualität leben zu können. Das führt dann in die Irre und zerstört letztlich, weil es dann nicht in der wahren Liebe geschieht. So.
Und welche Rolle, also die Fruchtbarkeit haben wir ja ein bisschen schon angeschnitten, dass aber welche spielt, sie spielt ja eine große Rolle auch in der Theologie des Leibes, oder?
Genau. Fruchtbarkeit ist, wenn man von Theologie des Leibes spricht, beziehungsweise auch wenn man einfach von sexueller Vereinigung spricht, dann ist Fruchtbarkeit einfach Thema. Weil, also in der katholischen Ehelehre, Sakramentenlehre, heißt es eben, dass die Ehe zwei Zwecke hat. Zum einen ist die Ehe da zum Wohl der Ehegatten, eben um den anderen zu beschenken, den Gatten zu beschenken. Und für die Zeugung von Nachkommenschaft, also diese zwei Punkte, zwei Sinngehalte dürfen nicht getrennt werden. Also die Ehe ist immer da, um den Ehegatten zu beschenken und um die Nachkommenschaft zu zeugen. Diese zwei Zwecke, aber darum ist es immer ganz wichtig, dass zum Beispiel die In-vitro-Fertilisation ist nicht gut, weil es eine Zeugung ohne Liebe ist. Wenn einfach im Reagenzglas werden zwei Zellen, Samenzelle und Eizelle, zusammengeführt, aber das ist rein mechanisch, da ist überhaupt keine Liebe dabei. Deswegen ist es nicht gut. Es gibt auch noch andere Punkte, warum In-vitro-Fertilisation nicht gut ist, aber soweit. Und andererseits wäre es zum Beispiel auch nicht gut, wenn ich in der sexuellen Vereinigung verhüte, weil dann wird die Zeugung von Nachkommenschaft ausgeschlossen und es ist nur ein zum Wohl der Ehegatten. So. Und das wäre eines schließt, dann in diesen Fällen würde das eine das andere ausschließen. Und das ist nicht gut. Es braucht immer beides, also das Wohl der Ehegatten und die Zeugung von Nachkommenschaft. Und in der Theologie des Leibes, in der katholischen Lehre, hat sich eben da jetzt diese natürliche Empfängnisregelung, die ihr wahrscheinlich an anderer Stelle noch behandeln werdet, herausgebildet eben, dass das in der Ordnung Gottes ist, weil man dann in den Plan Gottes, in die Schöpfung Gottes nicht eingreift, sondern weil man die Schöpfung Gottes aufgreift und mit der Schöpfung mitlebt, eben dass man die fruchtbare Zeit und die unfruchtbare Zeit der Frau eben dann in Anspruch nimmt, wenn man Kinder möchte oder wenn man aktuell keins möchte, dass man zum Beispiel eben die unfruchtbare Zeit der Frau für die sexuelle Vereinigung nutzt. Ja.
Ja, Bruder Martin, vielen Dank. Wolltest du noch was sagen?
Ja, darüber ist eben die spirituelle Fruchtbarkeit, weil es gibt ja auch Paare, die keine Kinder empfangen können, aus den verschiedensten Gründen, die kinderlos bleiben, wo sie sich sehr wünschen würden. Und das heißt dann nicht, dass sie fruchtlos sind, sondern da gibt es eben die spirituelle Fruchtbarkeit, indem ich mich anderen Menschen widme und denen Mutter und Vater bin. Deswegen so ähnlich, diese spirituelle Fruchtbarkeit lebt da auch der Priester. Er hat auch keine biologische Fruchtbarkeit. Also er hat keine biologischen Kinder. aber er wird dennoch Pater, also Vater genannt, weil er eben für viele Menschen Vater sein darf, die ein Stück weit ihres Lebensweges begleitet, die er führt und so. Und so wird es, auch wenn es biologische Fruchtbarkeit nicht möglich ist und nicht da ist, kann es trotzdem diese geistige Fruchtbarkeit geben und ich kann fruchtbar leben. Ja.
Und ich hoffe auch, dass dieser Kongress fruchtbar wird für ganz viele Frauen da draußen. Lieber Bruder Martin, hast du zum Schluss noch Ermutigung für die Frauen?
Ja, also ich finde, dieses Geschenk der Sexualität, der sexuellen Vereinigung war, was uns Gott geschenkt hat. Es ist gut, weil es Gott geschenkt hat, aber es braucht den richtigen Ort. Aber das ist so ein gewaltiges, wunderschönes Detail, was Gott in uns hineingelegt hat. Also er hat Mann und Frau geschaffen, sie füreinander geschaffen, sie ergänzen sich, sind einander Hilfe, dass sie einander in der Hilfe, in der Liebe wachsen können. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, für die Liebe zum Partner zu investieren, dass man immer mehr, dass wir selbst, dass jeder für sich immer mehr zu einem Geschenk wird, zu einem Geschenk der Liebe für den Nächsten. Und so dürfen wir in die Liebe wachsen und die Liebe kommt von Gott und deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dass man sich immer wieder Gott zuwendet, dass man Jesus bittet, dass er uns mit seiner Liebe füllt. Und der heilige Paulus schreibt mal, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Das ist richtig schön. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also immer wieder den Heiligen Geist anrufen, dass man in der Partnerschaft, in der Liebe wachsen kann. Ja, und dann wird Sexualität, wenn es im Geschenksein geschieht, zu einem erfüllenden, gewaltigen Moment. Ja.
Großes Danke, viel Segen für dich.
Danke. Alles Gute euch.